Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bei uns in der Region kann man eigentlich ganz schön und ganz gut auch Urlaub machen. Also dieses Hintergrundbild, was ich hier eben gewählt habe, das ist hier nicht weit. Und unter anderem kann man im Schwarzwald deswegen gut Urlaub machen, weil wir hier recht gute Luft haben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Denn ich habe hier ein bisschen für euch was rausgezogen, und zwar in direkter Nachbarschaft. Ihr seht ja, hier sind wir in Tuningen und hier in Bad Dürheim. Das ist ein sogenannter Luftkurort und da kann man sich gut erholen. Und ich hoffe, dass ihr euch auch so körperlich gut erholt hier bei uns in der Region. Weil gute Luft ist schon entscheidend und wichtig auch fürs Wohlbefinden und für die Gesundheit. Und es gibt natürlich auch Unternehmen, die sich damit auseinandergesetzt haben und sich Untersuchungen gemacht haben, was ist denn für die Luft in den Räumen denn wichtig? Denn wir befinden uns ja meistens irgendwo drin, wir sind ja selten den ganzen Tag draußen, wir sind entweder zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, und deswegen ist gute Raumluft so wichtig. Und eine Möglichkeit, wie man dazu beitragen kann, dass die Luft in den Räumen besser ist, sind Pflanzen. Nicht nur deswegen, also nicht nur als Deko haben wir die hier. Na gut, hier wahrscheinlich eher als Deko, aber ich achte da in meiner Wohnung schon ein bisschen auch drauf und habe da schon ein gewisses Sortiment an Pflanzen, die gut sind für die Raumluft. Es gibt ja ganz unterschiedliche Funktionen, die die einzelnen Pflanzen haben. Und eine davon ist diese Pflanze. Das bin nicht ich. Aber ich habe auch eine Pflanze von mir dabei. Und zwar ist es so eine Sache mit Pflanzen, ne? Die können auch mal kaputt gehen. Und ich muss sagen, mir ist nicht nur eine Pflanze kaputt gegangen. Ich denke, es liegt nicht an der Pflanze, es liegt eher an mir. Mal ist zu viel Wasser, mal zu wenig Wasser. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und da gibt es irgendwie Alternativen. Und zwar ist es schade ums Geld, ne? Wenn so eine Pflanze kaputt geht. Und eine Möglichkeit, weil so eine Pflanze macht ja auch optisch ja was her, es wertet den Raum irgendwie vom Wohlbefinden auch auf, ist Kunstpflanzen. Die sehen immer gut aus. Und ich wollte euch fragen, ob ihr erraten könnt, ob ich eine echte oder eine Kunstpflanze heute dabei habe. Ihr seht hier, also nicht ganz so groß wie auf dem Bild. Und genau, ich habe nicht nur eine davon, ich habe eins, zwei, drei in Summe. Eine andere ist mir kaputt gegangen, aber die soll laut Internetrecherche sehr gut sein für die Raumluft. Jetzt, ist die echt oder ist die künstlich? Okay, ich habe beides gehört. Mal, wer sagt, dass die echt ist? Okay, und wer sagt, dass es eine Kunstpflanze ist? Okay, es ist nicht selten so, aber die Mehrheit hat recht. Es ist tatsächlich eine Kunstpflanze, die sieht gut aus, aber die bringt nichts. Gerade wenn wir das Thema Raumklima und so Luftreinigung uns damit befassen, da bringt so eine Kunstpflanze nichts. Und um es mit dem Thema zu sagen, ist diese Pflanze nicht lebendig, sondern tot. Und das ist ja uns heute Nachmittag unser erstes Thema, entweder tot oder lebendig. Und ihr könnt euch bestimmt denken, es geht nicht um das physische Leben. Wir sind ja alles lebendige Menschen heute zusammengekommen. Es geht um was anderes. Denn wir können leben und doch tot sein. Und ich möchte eine sehr bekannte Geschichte, zwei Verse zu Beginn, daraus lesen, und zwar, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15. Die meisten von euch kennen ja die Geschichte, wie dieser verlorene Sohn zum Vater gesagt hat, schön war's, aber ich ziehe weiter. Ich stelle mir das Leben irgendwie anders vor. Und ist ausgezogen und irgendwann mal hat er gemerkt, beim Vater war es doch gut. Und er kommt wieder zurück zu seinem Vater. Und dieser verlorene Sohn, so heißt er in der Geschichte, jemand hat mal gesagt, müsste man nicht von zwei verlorenen Söhnen sprechen, da ist der ältere Sohn etwas verärgert. Und dann heißt es in Lukas 15, Vers 24, das ist da, wo er zu seinen Knechten sagt, wo er sie auffordert, das beste Kleid zu bringen, ein Festmahl zu richten. Und dann heißt es in Lukas 15, Vers 24, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und das Gleiche sagt dieser Vater auch zu dem älteren Sohn, der etwas unmutig war, weil dieser Sohn, der ja in der Ferne war, weg vom Vater, das Geld verprasst hat, so in dem weltlichen Verständnis, der gelebt hat. Aber der Vater sagt, nee, der war tot. Da heißt es im letzten Vers noch, du sollst, also sagt er zu seinem älteren Sohn, du sollst aber fröhlich und gutes Mut sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Und über dieses lebendig und über dieses Totsein spricht auch der Paulus im Epheserbrief, im zweiten Kapitel. Und wir möchten zu Beginn die ersten 10 Verse lesen aus dem zweiten Kapitel, aus dem Epheserbrief. Da könnt ihr gern mitlesen. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung und schwenke dann nachher in die Luther, aber vom Verständnis finde ich die etwas einfacher zu Beginn zu lesen. Also Epheser Kapitel 2 ab Vers 1. Und hier schreibt Paulus: Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist, seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Entweder tot oder lebendig oder wie es hier in dieser Bibelübersetzung heißt, vom Tod zum Leben. Die Frage ist, was sagt uns dieser Text? Und ich habe kurz vor der Mittagspause mit Daniel gesprochen und uns ging es da beiden irgendwie ähnlich. Man hat sich mit dem Text befasst und irgendwie in unterschiedlichen Übersetzungen gelesen und mir ging es so, man hat ein, zwei mehrmals gelesen und irgendwie ist man nicht so wirklich dahinter gekommen. Was will Paulus damit sagen? Was sind die Inhalte, und die hier wichtig sind? Und ich möchte 5 Punkte mit euch heute teilen, die hier in dem Text zu finden sind. Und mit Sicherheit gibt es da noch mehr, aber 5 Punkte für heute Nachmittag. Und der erste Punkt ist, jeder startet tot ins Leben. Das heißt ja im ersten Vers, und auch euch, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. Das betrifft uns alle, jeder, wir. Ich hatte es genannt, der Sündenfall, es betrifft jeden. Und interessant ist, wenn wir diese Textpassage weiterlesen, dann spricht Paulus immer wieder auch in dem toten Zustand von wir. Und das ist so, ihr kennt ja die Geschichte in 1. Mose 3, wo der Sündenfall berichtet wird, wie Adam und Eva sich gegen die Gebote und Ordnungen Gottes aufgelehnt haben und dem nicht gehorsam waren. Und es heißt dann, im Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 5, Vers 12, derhalb wie durch einen Menschen die Sünde ist gekommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, derweil sie alle gesündigt haben. Oder im Psalm 51 schreibt David, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Und das trifft auf alle zu. Keiner von uns, das ist eine Ausnahme. Keiner ist geistlich lebendig zur Welt gekommen. Wir alle starten tot, geistlich tot ins Leben. Doch was dieser Vers auch sagt, der erste Vers, manche waren tot. Und man muss sagen, manche sind noch tot. Es heißt hier ja, und auch euch, da ihr tot waret. Es heißt, ihr wart tot, früher, in der Vergangenheit. Heute habt ihr einen anderen Zustand. Und das finden wir im ersten Vers des ersten Kapitels, wo es gezeigt ist, man muss nicht tot bleiben. Man muss nicht tot bleiben. Und zwar, wie eröffnete Paulus diesen Brief, wo er zu denen spricht, ihr wart früher tot, jetzt aber nicht. Und zwar eröffnete Paulus den Brief mit, Paulus, ein Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Und an wem schreibt er? An wen ist dieser Brief adressiert? Da heißt es, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christum Jesum. Und das ist ein Unterschied zwischen früher und dem Zustand, wo sie jetzt waren. Zwischen den Heiligen und den Sündern. Die einen haben eine andere Identität als die anderen. Und man kann halt nicht ein bisschen Christ sein. Das heißt zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Kreatur. Das ist ein komplett anderer Mensch. Ich glaube, das ist wichtig, weil ich glaube, heute verschwimmen so ein bisschen die Grenzen. Ich war mit dem Studium fertig, da habe ich gedacht, irgendwie um die Zeit noch auszufüllen, hatte ich gedacht, mich so ein bisschen Richtung Bibelstudium irgendwie noch was zu machen. Und es gab so eine Uni, die Online-Kurse angeboten hat und habe da begonnen. Und ich meine, das war der Epheserbrief. Und dachte ich, das ist gut zum Reinkommen. Und die haben dann quasi eröffnet, dann gab es auch Hausaufgaben. Und ich war ehrlich gesagt etwas irritiert. Weil hier heißt es ganz klar, und damals war es halt nicht klar, damals in dieser Vorlesung, wenn man so will, ging es darum, dieser Brief ist an alle adressiert, die in Ephesus waren, an all die Menschen, die dort waren. Es gab solche und solche, aber wir sehen hier im ersten Vers, an wen dieser Brief adressiert ist, nämlich an die, die gläubig sind an Jesus. Und die Bibel spricht von solchen Menschen als von den Heiligen. Und deswegen konnte Paulus auch sagen, Kapitel 2, Vers 1, ihr wart tot, früher wart ihr in einem anderen Zustand. Und ich habe damals dann diesen Kurs nach dieser einen Vorlesung abgebrochen, habe gedacht, naja, wenn da keine klare Linie da ist, wenn es da so eine Relativierung, gerade was das angeht, da ist, dann ist es besser abzubrechen. Weil nicht alles, was unter Theologie läuft, ist wirklich Theologie, die zu mehr Gotteserkenntnis führt. Und das ist der Ausgangszustand. Jeder startet tot ins Leben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Worin zeigt sich nämlich das Todsein? Und Paulus zählt es hier auf in den nächsten zwei Versen, Verse 2 und 3. Und da heißt es, in welchen ihr Weiland gewandelt habt nach dem Lauf dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich nach dem Geist, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Unter welchen auch ihr Weiland, indem wir unseren Wandel gehabt haben in den Lüsten unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die anderen. Wenn man Luther liest, dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen. Da ist die neuere Übersetzung vielleicht irgendwie einfacher. Aber es sind drei Punkte, die Paulus hier aufführt, an denen man ausmachen kann, ob geistliches Leben da ist oder geistlicher Tod. Und es ist nun mal gerade auch bei dem Thema wichtig, dass wir uns da nicht selbst täuschen. Wir können uns Christen nennen und wir können denken, nach außen sieht unser Leben gut aus, korrekt, so wie diese Pflanze, man könnte meinen, ist echt. Und das ist es, wir wären da nicht die Ersten, die damit ein Problem hätten, dass wir da uns versuchen, selbst zu täuschen. In Offenbarung zum Beispiel schreibt Johannes auf Offenbarung 3,1 an eine ganze Gemeinde, wo es heißt, Offenbarung 3, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe, das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich weiß deine Werke, denn du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das heißt, dem Namen her, man ist Christ, man meint, man ist lebendig und doch ist man tot. Und dieser Text gibt uns ein paar Indikationen, ob man tot oder lebendig ist. Und den ersten Punkt, den wir hier finden, heißt es, ist, wenn wir ausgerichtet sind an den Maßstäben der Welt. Es heißt hier nämlich, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet. Und es ist nun mal so, dass wir, und es besteht die Möglichkeit, dass wir durch unsere Umgebung beeinflusst sind. Und deswegen warnt ja auch Johannes oder auch Jakobus, dass wir die Welt nicht lieben sollen. Und ob wir die Maßstäbe der Welt zu unseren eigenen machen, das kann man an unserem Leben, an dem, was uns wichtig ist, an dem, wie wir leben, ausmachen. Zum Beispiel, Jungs wollen ja stark sein, Mädels wollen schön sein. Die Frage ist, was gibt uns da Ausrichtung? Also grundsätzlich, ne? Also es gibt Ausnahmen. In der Welt denkt man oft, was ist ein Mann? Vielleicht so diese, viele sind ja vielleicht so ein bisschen auf der sportlichen Schiene unterwegs, ein Mann trinkt Bier, hat einen Bart. Ist das das, was die Bibel sagt, dass das ein Mann ist? Wozu fordert Paulus den Timotheus zum Beispiel auf? Ich sage nicht, dass Sport verkehrt ist, ne? Versteht mich da richtig. Aber unsere Maßstäbe, das, was uns wichtig ist, wir sind da ganz, ganz stark geprägt von der Umgebung, in der wir leben, von der Zeit, in der wir stehen. Und es ist wichtig, dass wir immer wieder Ausrichtung finden an den Maßstäben der Schrift. Das, was da Gott wichtig ist, dass wir das auch als unsere Richtschnur nehmen. Oder Mädels legen viele zum Beispiel Wert auf Äußerlichkeiten, auf das, was man anzieht. Und da hat man auch entsprechend Einfluss von sogenannten Influencern. Und es gibt auch sogenannte Christfluencer. Ich habe da ehrlich gesagt manchmal so meine Bedenken, ob das wirklich alles mehr so zu Christus führt oder mehr quasi so um einen selbst geht. Was sind die Werte, die schön machen? Worüber spricht da die Bibel, was schön macht, was stark macht? Oder wenn wir zum Beispiel an die Schule denken, an so unser Umfeld. Was sind da die Maßstäbe, was das Thema Ehrlichkeit angeht, was das Thema Moral angeht, was das Thema zum Beispiel Feiern angeht? Haben wir da eine Ausrichtung an der Welt oder eine Ausrichtung an dem, was sich überdeckt mit dem, was Gottes Wort sagt? Oder manche von euch arbeiten auch hier. Ich hatte da eine Erfahrung, das liegt schon ein paar Jahre zurück. Da war ich mit dem Arbeitskollegen nicht ganz einig. Und es wird mir mein Umgang, manche lachen, habe ich schon mal erzählt, und mein Umgang wurde mir quasi als Schwäche ausgelegt im Feedback-Gespräch. Wir waren uns nicht ganz einig, was habe ich gemacht. Ich habe ihn darauf angesprochen und habe ihn auf einen Kaffee eingeladen und gesagt, hey, wir waren nicht ganz einig in der Sache, und dann sind wir zusammen Kaffee trinken gegangen, das Thema wäre erledigt. Und das ist das, wo wir, und da bin ich Gott sehr dankbar, wenn uns immer wieder durch sein Wort Ausrichtung gibt, wie wir den Menschen und unseren Mitmenschen begegnen und wie wir agieren. Da müssen die weltlichen Maßstäbe nicht unser Maßstab sein. Unser erster Maßstab muss Gottes Wort sein. Daran dürfen wir uns ausrichten. Und es ist witzig, ich habe den Kollegen tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen, wir arbeiten jetzt in unterschiedlichen Projekten, haben jetzt jahrelang schon nichts mehr zu tun, aber wir haben uns da jetzt diese Woche gesehen, haben gesagt, ach, lass uns mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Und das sind so ein paar Dinge, wenn ich den Maßstäben der Welt gefolgt habe, das ist Gnade, wir werden es nachher noch sehen, dann wäre ich auf Konfrontation gegangen und garantiert wären wir in einem anderen Verhältnis auseinandergegangen. Die Welt, unsere heutige Welt will uns vorgeben, was gut ist. Was ist gut? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Was ist gut? Ich war letzte Woche mit einem anderen Arbeitskollegen essen und wo wir uns darüber ausgetauscht haben, er hat gesagt, er hat 5 Jahre gebraucht, rauszufinden, was gut ist. Und ob der Mensch gut ist, da waren wir nachher einig, dass der Mensch nicht gut ist, musste mir nachher recht geben. Und das ist so. Wenn wir einfach um uns schauen, wie viel Not da ist, dann müssen wir sagen, der Mensch ist nicht gut. Und wir müssen das, was heute in unserer Gesellschaft als gut befunden wird, das müssen wir prüfen, ob es mit dem Wort Gottes sich deckt. Ein weiterer Punkt, den wir hier in dem Text finden, worin zeigt sich, ob man tot ist, das ist, wenn man dem bösen Geist folgt. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie abschreckend an, aber wenn wir in Epheser weitergehen, im letzten Kapitel zum Beispiel, da heißt es, dass es nicht nur die sichtbare Welt gibt, es gibt die unsichtbare Welt. In Kapitel 6, Vers 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und das Sichtbare ist massiv geprägt von dem Unsichtbaren, von dem, was dieser Geist in dieser Welt mit sich bringt. Und ich habe gedacht, ob man jetzt irgendwie etwas tiefer drauf eingehen, auf das Thema Okkultismus in Film und Musik. Weil wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, muss man sagen, dass unsere Unterhaltungsindustrie extrem viel Okkultes enthält. Und da auch hier, wenn man sich einfach ausrichtet an dem, was die Welt gerade hört, was die Welt sieht, dann ist es ein Indiz. Und da kein Gespür und kein Empfinden hat, dann ist es ein Indiz. Weil Paulus zeigt ja auf, er sagt, früher, als ihr tot wart, da habt ihr so gelebt. Da war das, was euch geprägt hat, nämlich das, was die Welt war, so habt ihr mitgemacht, das habt ihr geredet, das habt ihr euch angeschaut, da habt ihr mitgemacht und heute seid ihr anders. Aber diese Aufzählung hier in Verse 2 und 3 sind aus dem früheren Leben, aus dem toten Zustand. Und ein dritter Punkt, den wir hier in diesem Text auch finden, ist, wenn jemand beherrscht ist vom eigenen Fleisch. Was heißt in Vers 3? Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Und ein Punkt davon ist, dass wir beherrscht sind vom eigenen Fleisch. Wie viele sind gefangen in dem, was sie nicht tun wollen? Wie viele sind gefangen in dem, was sie gar nicht tun wollen? Und Jesus sagt, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der ist gefangen darin, der ist nicht frei, der ist nicht lebendig. Und wir leben nun mal in einer sehr fleischlich orientierten Welt. Doch es geht darum, und Paulus zählt hier nicht nur das auf, das, was wir tun, sondern auch das, was wir denken. Und auch die Gedankenwelt ist da relevant. Und ich habe in einem Bibelkommentar eine Auslegung zu diesem Vers gelesen, die ich sehr treffend finde. Wo es heißt, es ist genauso schlimm, sich dem Willen der Gedanken hinzugeben, wie sich dem Willen des Fleisches zu unterwerfen. Durch die wunderbare Gabe der Vorstellungskraft können wir in unheiligen Träumen schwelgen und alle Zügel der Vernunft den Leidenschaften überlassen, bevor wir stets erst kurz vor der Verwirklichung unserer Träume bremsen. Kein menschliches Auge folgt der Seele, wenn sie am Satyrtanz beteiligt ist oder sich im Labyrinth lustvoller Inseln verliert. Sie wandelt dort, ohne dass einer ihrer Nächsten irgendetwas wahrnimmt. Der Ruf einer schneeweißen Reinheit wird nicht gefährdet. Diese Seele darf noch immer mit den Jungfrauen auf die Ankunft des Bräutigams warten. Doch wenn diese Sünde in der Gedankenwelt nicht gerichtet und bekannt wird, so wird der Täter zu einem Sohn des Ungehorsams und einem Kind des Zorns. Das zeigt, und wir sehen das auch an anderen Stellen, dass nicht nur das, was wir tun, ist, sondern auch das, was wir denken, was in unserer Gedankenwelt ist, auch das hat Einfluss darauf, auf das, was uns folgt. Es ist wie mit dieser Pflanze, wir sind vielleicht tot, ja, in unserer Gedankenwelt, aber nach außen können wir trotzdem gut aussehen. Und das fordert auch mich immer wieder heraus. Ein weiterer Punkt ist, was hier aufgezählt ist, ist das Thema Selbstsucht. Mein Ego und mein Ich, wenn ich davon beherrscht bin. Es gibt so viel Not, es gibt so viel Streit, weil unser Ego so groß ist. Und das ist ein Indiz von einem toten Zustand. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich denke, da lernt man nie aus. Aber da war Jesus ganz anders. Er musste sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Er war nicht beleidigt, wenn man ihn nicht so wichtig genommen hat, wie er es verdient hätte. Aber wir sind in einer Zeit und in einer Welt, in der wir so geprägt sind, dass ich wichtig ist. Und das sind hier drei Punkte, die Paulus aufzeigt, die ein Indiz dafür sind, dass man geistlich tot ist. Und jemand, der tot ist, kann sich nicht helfen. Es braucht Hilfe von außen. Wir sind unfähig, uns selbst irgendwie zu beleben. Wenn wir in diesem Zustand sind, dann können wir uns nicht helfen. Wir können uns nicht irgendwie selbst lebendig machen. Und das Gute ist, dass der Text hier nicht aufhört. Weil es kommt dann hier der dritte Punkt, die Verse 4 bis 7. Und da heißt es, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns ab Christo lebendig gemacht, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu, auf das er erzeigte in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christo Jesu. Jemand hat gesagt über diesen Vers, über den vierten Vers, über diese Worte, Gott aber, das sind die bedeutungsvollsten und die inhaltsschwersten Überleitungen der gesamten Literatur, weil da was ganz anderes zum Tragen kommt. Gott aber. Nach all dem Elend, was Paulus jetzt aufgezählt hat in den Versen 2 und 3, kommt Gott. Und Gott ist der Lebensschaffende. Schon in der Schöpfung sehen wir, dass Gott der ist, der Leben schafft. Das heißt in 1. Mose 2, Vers 7 zum Beispiel. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Wir wären nur Materie. Aber dann heißt es weiter, und er blies ihm den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Und aus diesen Versen, die wir eben gelesen haben, geht eine der Wesensmerkmale Gottes hervor, und das ist seine Barmherzigkeit. Und so stellt sich Gott vor. Wir hatten es ja heute ja bereits, wie stellen wir uns vor? Und Gott stellt sich als den Barmherzigen vor. Wenn wir zum Beispiel in 2. Mose 34 gehen, hier sehen wir, wie Gott ist, wie er sich dem Mose vorstellt. Und das heißt, und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der er bewahrt Gnade in tausend Gliedern und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, und von welchem niemand unschuldig ist. Wisst ihr, wann Gott sich so vorstellt, als den Barmherzigen, als den Gnädigen? Das war, als Mose zum zweiten Mal die Gesetztafeln holt. Als zum ersten Mal er runtergekommen ist und das Volk hat sich einen anderen Gott gemacht, einen toten Gott. Und Mose wirft die Tafeln, die sie zerbrechen. Und trotz dessen, und das zeigt so schön, trotz dessen, dass das Volk sich von Gott abgewendet hat, stellt sich Gott als den Barmherzigen vor. Oder an einer anderen Stelle heißt es in Klagelieder zum Beispiel, ich liebe diese Textpassage in Klagelieder 3, was auch so die Eigenschaft Gottes sehr, sehr schön zum Ausdruck bringt, wie Gott ist. Klagelieder 3, die Verse 22 und 23. Und hier heißt es, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Jeden Morgen ist Gottes Barmherzigkeit neu. Daraus leben wir. Und das sehen wir, wie Gott ist. Wir sind ja viele wahrscheinlich, gehen wir seit der Kinderstunde schon zum Gottesdienst. Und für uns ist es irgendwie normal. Aber gerade in dem Zusammenhang, wo das Volk es nicht verdient hat, zeigt sich Gott seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Und Gottes Liebe gilt auch für die Unliebenswürdigen. Und zwar heißt es hier in Vers 4, durch seine große Liebe, damit er uns geliebt haben, da wir tot waren. Wir waren nicht liebenswürdig, sondern in diesem Zustand, in diesem toten Zustand, und Gott kennt uns ja, Gott kennt unsere Gedanken, er weiß, wie wir übereinander denken, er weiß, wie wir vielleicht über Mitmenschen denken, die uns vielleicht irgendwie menschlich zuwider sind. Gott kennt uns. Und trotz dessen, wie wir sind, wie wir waren, weg von Gott, heißt es hier, Gott durch seine große Liebe, damit er uns geliebt haben, in dem Zustand, wo wir unliebenswürdig waren, wir haben es nicht verdient, in diesem Zustand liebt uns Gott. Und es heißt an einem anderen Vers, aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen. Es ist Liebe. Es ist kein Verdienst. Wir kommen gleich noch mit drauf. Und Gott hat, und das ist der nächste Punkt, ein lebendiger Gott hat lebendige Kinder. Und dieses Wesen oder diese Eigenschaft, die wir hier vorher aufgeführt haben, nämlich Gottes Liebe für die Unliebenswürdigen, die soll auch auf uns zutreffen. Und zwar der letzte, ich weiß nicht, ob ihr die Bergpredigt kennt ihr, aber im letzten Vers der Bergpredigt heißt es ja, und wenn man den Vers nicht im Zusammenhang liest, dann kann es irgendwie schwer sein, dem nachzukommen. Ist auch so herausfordernd. Nämlich im Kapitel 5, Matthäus 5, Vers 48 heißt es, darin sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wir können nicht vollkommen an Weisheit, an Allmacht und so weiter sein. Aber wenn wir den ganzen Abschnitt lesen, dann heißt es, und Jesus spricht ja davon, ihr habt gehört, was früher war, und jetzt sage ich euch was anderes, daran haltet euch. Und daher sagt er zum Beispiel, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen. Und dann heißt es im letzten Vers in diesem Kapitel, wir sollen dem Vater gleich tun. Er lässt regnen über die Gerechten und Ungerechten. Er lässt seine Sonne scheinen über die Guten und über die Bösen. Und da sollen wir es Gott, und da sehen wir als seine Kinder ihm da gleich tun. Auch hier, Gott liebt uns, auch wenn wir nicht liebenswürdig sind. Und auch wir sollen unseren Nächsten lieben. Aber wir werden nie an dieses Maß herankommen, wie Gottes Liebe ist. Und ein weiterer Punkt, den wir hier in diesem Text sehen, dass Gott der Lebendigmacher ist, ist in Christus zeigt Gott seinen Reichtum. Es gibt keine andere Möglichkeit, zu Gott zu kommen, außer in Jesus. Und in einer Übersetzung heißt es, den überragenden Reichtum zeigt Gott, seiner Gnade zeigt er in Christus. Weil Gott uns geliebt hat, wo wir in einem Zustand waren, wo wir nicht liebenswürdig waren, wo wir es nicht verdient haben. Und das führt uns weiter zu den nächsten zwei Versen und zum vierten Punkt. Ich habe ihn genannt, nicht ich, sondern er. Das sind die Verse 8 und 9, die in diesem Epheserbrief, finde ich, sehr präsent sind und irgendwie hervorstechen. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Die Gabe Gottes im Glauben annehmen. Es ist ein Geschenk. Es ist eine Gabe. Es ist hier nicht etwas, wo wir uns irgendwie was verdient haben. Und die Frage ist, warum gibt es eigentlich Menschen, die diese Gabe nicht annehmen? Es ist doch irgendwie schön, von Gott geliebt zu sein, lebendig gemacht zu werden. Warum gibt es Menschen, die diese Gabe Gottes ignorieren, ablehnen und nicht haben wollen? Und das sind nicht unbedingt nur die Menschen da draußen in der Welt, vielleicht die Schul- und Arbeitskollegen. Warum gibt es Menschen, die mit uns in die Kinderstunde gegangen sind, in die Jugendstunde, vielleicht auch da sind, aber diese Gabe Gottes irgendwie von der keinen Gebrauch machen, meinen sie nicht zu brauchen? Woran liegt das? Und ich denke, da gibt es mehrere Gründe, die mit Sicherheit dafür sprechen. Ein Grund ist, dass man es nicht sieht. Und je mehr wir uns sehen, wie wir wirklich sind, vor Gott in seiner Reinheit, in seiner Heiligkeit, desto mehr wird uns bewusst, wie nötig wir ihn haben. Oder ein weiterer Punkt ist, Menschen sind zu stolz, meinen selbst klarkommen zu können und brauchen Gott nicht. Aber wir können uns nicht selbst lebendig machen, wir können uns nicht selbst neu beleben. Wir brauchen da Gottes Gnade. Und es heißt hier, dieser Punkt habe ich genannt, nicht ich, sondern er. Das ist ganz wichtig, wenn wir über das Thema lebendig sein sprechen. Nicht ich. Es heißt hier nämlich, nicht aus euch. Im Reich Gottes ist keiner self-made. Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo du wirklich aus dir was machen kannst. Und es ist gut, fleißig zu sein. Es ist gut, seine Zeit auszukaufen und gut zu nutzen. Aber im Reich Gottes ist keiner irgendwie, der sich selbst etwas erreicht hat, der selbst irgendwie was verdient hat. Es heißt, nicht aus euch, nicht aus uns haben wir diese Gnade verdient. Nicht aus uns haben wir dieses Leben. Es widerspricht diesem vorherigen Punkt, ja, dieser Selbstverwirklichung, dieser Selbstverliebtheit. Nee, im Reich Gottes gilt eine andere Währung. Im Reich Gottes ist keiner self-made. Und das führt zum nächsten Punkt, nämlich, auf das sich nicht jemand rühme. Es gibt keinen Grund zur Überheblichkeit. weil wir gerettet sind. Dass wir auf unsere Mitmenschen herabschauen, die in Sünde leben, die Gott nicht kennen oder ablehnen. Wer wirklich verstanden hat, was Gnade ist, der hat gar keinen Grund zu denken, dass ich wird da ganz klein, wenn die Gnade groß ist. Und das ist aber auch ein Punkt, und ich glaube, dass da viele, und ich spreche da aus Erfahrung, das ist mit so einem Punkt, wo viele Not haben. Insbesondere, wenn man so insgesamt moralisch korrektes Leben hat, wenn man jetzt nie so groß irgendwie ausgebrochen ist, wie dieser verlorene Sohn, aber es gibt auch diesen älteren Sohn, der nah beim Vater war, aber nicht wirklich gelebt hat, der gesagt hat, ja, wieso konnte ich nie ihn festmachen? Wieso habe ich nicht die Möglichkeit gehabt? Und sein Vater sagt, es steht ja alles offen. Und trotzdem hat er nicht davon Gebrauch gemacht. Und wir haben da keinen Grund, uns auf etwas auf uns einzubilden, weil wir in der Gemeinde sind, vielleicht in der Gemeinde Gottes sind. Es ist Gnade, wenn wir in einem Umfeld leben, wo Gottes Wort ernst genommen wird, wenn wir gläubige Eltern haben. Er kennt ja den Ausspruch ja wahrscheinlich, Gott hat keine Enkelkinder, sondern Gott hat nur Kinder. Das heißt, wir können die besten Eltern haben, gläubige Eltern, Großeltern, aber wir selbst werden geistlich tot geboren und brauchen selbst eine Umkehr und neues Leben. Und dann kommt noch der letzte Vers. Wirklich lebendig sein, habe ich den genannt. Und hier der letzte Vers. Und hier heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind sein Werk. Wir sind in der Hand des Meisters. Und ein Werkstück sagt nicht zu dem Töpfer, warum machst du das mit mir? Dass wir sein Werk sind, beinhaltet mindestens zwei Aspekte. Nämlich, dass wir sein Werk haben, er hat irgendwie einen Plan. Gott hat eine Vorstellung. Gott möchte gefragt werden. Und so sind wir sein Werk. Und der zweite Punkt ist, und jeder, der von euch schon etwas länger lebendig ist, wenn ich es mit dem heutigen Thema sagen darf, der weiß, weil wir sein Werk sind, beinhaltet das Erziehung, beinhaltet das Bearbeitung. Es gibt ja dieses Lied, was heißt, da wo ich Ecken und Kanten habe, da soll Gott an mir arbeiten. Und das macht er, weil wir sein Werk sind. Gott arbeitet an uns und das ist vielleicht manchmal ungemütlich, es tut vielleicht manchmal weh, aber es gehört mit dazu, weil wir sein Werk sind, weil Gott uns lebendig gemacht hat, er uns lebendig haben möchte, deswegen arbeitet Gott an uns. Und Erziehung, geistliche Erziehung durch Gott, den Vater, gehört mit dazu. Und wichtig ist, es ist seine Liebe, auch wenn wir im Leben vielleicht Umstände erleben, die uns vielleicht unpassend erscheinen, wo wir vielleicht mit zu kämpfen haben, wo wir vielleicht sogar hadern, wo wir sagen, Herr, wieso das, ich verstehe es nicht, aber wir sind sein Werk, wenn wir ihm gehören. Und ein weiterer Punkt, was sind denn Kennzeichen geistlicher Lebendigkeit? Und es heißt hier in diesem Text, im 10. Vers, wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind geschaffen zu guten Werken. Ein Zeichen von geistlicher Lebendigkeit ist Frucht, ist geistliche Frucht. Jesus sagt ja in der Bergpredigt, einen Baum erkennt man an der Frucht, ob er gut oder ob er schlecht ist, ob er tot oder ob er lebendig ist. Oder um eine Pflanze zu nehmen, ob sie entsprechend eine Luftreinigungswirkung hat oder halt auch nicht. Daran sieht man, ob ein Baum tot oder lebendig ist. Und an unserer Frucht, daran, das ist ein Kennzeichen von geistlicher Lebendigkeit. Und ich möchte im Detail da gar nicht weiter darauf eingehen. Ihr kennt mit Sicherheit Galater 5, 22 und andere Verse, die einfach davon sprechen, ein lebendiger Mensch, ein lebendiger Baum bringt Frucht. Das ist was ganz Normales. Ein zweiter Punkt ist ein Indiz für Lebendigkeit, also rein schon, wie wir als Menschen funktionieren, ist, wenn man einen gesunden Herzrhythmus hat, wenn das Herz funktioniert. Und auf unser Herz sollen wir achten, heißt es in Sprüche 4, Vers 23. Es ist ganz wichtig, dass unser Herz nah beim Vater ist, dass wir da nicht aus dem Rhythmus kommen. Wenn wir die Nähe zu Gott verlassen, wenn das Herz Aussetzer hat. Wir haben bei uns auf der Arbeit regelmäßig Schulungen, weil wir relativ viele Elektrofahrzeuge auch haben und damit Hochvolt. Und einer der Aspekte, die ganz, ganz wichtig sind, wenn es einen Stromunfall gibt mit dem Auto, ist, dann werden die Menschen, auch wenn es nach außen hin keine Verletzungen gibt, ist wichtig, dass die Menschen, die an den Stromkreis angeschlossen werden mit Hochspannung und sofern man es überlebt, ja, die kommen dann ins Krankenhaus und da wird entsprechend das Herz und die Herzsignale gemessen, geguckt, ob das Herz nicht aus dem Rhythmus gekommen ist. Und so auch wir, unser Herz darf nicht aus dem Rhythmus kommen und deswegen brauchen wir da die Nähe zu Gott. Und auch die Gemeinschaft mit anderen Christen, das gehört auch mit dazu. Das ist unbedingt wichtig, das ist ein Kennzeichen geistlicher Lebendigkeit. Johannes schreibt zum Beispiel als ein Indiz dafür, ein Indiz ist, dass wir mit Gott verbunden sind, ist, dass wir die Brüder lieben, dass wir die Geschwister lieben. Das ist etwas auch, was mit dazugehört und wo vielleicht auch in den letzten Jahren man gemeint hat, na, durch Livestream und die Möglichkeiten, die technischen, die wir haben, kann man das irgendwie reduzieren? Nee, kann man nicht. Es braucht definitiv auch physische Gemeinschaften. Das ist ein Kennzeichen, insbesondere wenn wir es auch die Apostelgeschichte anschauen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Merkmale, die eine geistliche Lebendigkeit von Menschen ausgezeichnet hat. Und Gemeinschaft ist da ein Aspekt. Ja, was heißt es, wirklich lebendig zu sein? Viele von euch sind ja noch gar nicht so lang der Kinderstunde entwachsen und manche ja schon länger, ich weiß. Aber es gibt ein Kinderlied und mein Opa hat früher gesagt, ein Lied ist manchmal wie eine ganze Predigt. Und es gibt ein Lied, was zu diesem Thema sehr gut passt und was ihr bestimmt alle kennt. Und das Lied heißt Sei ein lebendiger Fisch. Habt ihr dieses Lied schon mal bewusst gesungen? Was drin steht. Ich habe es hier. Und es heißt, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Wir hatten es vorhin. Nicht die Maßstäbe dieser Welt geben uns die Richtung vor, sondern Gottes Wort, sein Geist gibt uns die Richtung vor. Schwimme gegen den Strom. Auf und wage es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Genau das Gegenteil von dem, von Niedergeschlagenheit, von dem, dass wir irgendwie zermürbt sind, wenn wir dem Fleisch nachgeben, den Begierden des Fleisches, wie Paulus es geschrieben hat. Dann die erste Strophe. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Menge bleiben. Einfach mit allen mitzuschwimmen und nicht die Kraft zu haben. Warum? Die toten Fische schwimmen mit dem Strom. Da, wo alle hingehen, da machen sie einfach mit. Ein lebendiger Fisch kann auch gegen den Strom schwimmen, wenn es notwendig ist. Und dafür braucht es Kraft und Mut. Und diese Kraft haben wir nicht in uns, aber diese Kraft möchte Gott uns geben. Dann heißt es in der zweiten Strophe, habe doch den Mut, auch einmal anders zu sein als die meisten um dich her. Wenn sie dich auch alle als nicht ganz normal verschreien, frage du nur, was will denn der Herr? Denn wir sind sein Werk. Was will der Herr? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen dürfen und auch sollen. Und nicht nur in den großen Entscheidungen des Lebens, sondern grundsätzlich, dass es normal ist, dass wir fragen, Herr, ist es gut, dass ich das mache oder das andere mache? Herr, was soll ich tun? Was will denn der Herr? Ist auch ein Indiz von geistlicher Lebendigkeit, diese Frage im Herzen, dieses Ausgerichtetsein im Inneren auf das, was Gott möchte. Dann heißt es, doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass auch in deinem Leben Jesus Sieger ist und du staunst, was er zu tun vermag. Und hier sehen wir, wir haben es nicht in uns, wie wir es auch in diesem Abschnitt gelesen haben, Epheser 2, sondern wir brauchen von außen, wir brauchen Gott, wir brauchen den Zugang zu Jesus und er gibt uns Kraft. Und dann werden wir tatsächlich erleben und manchmal auch staunen über das, was Gott in unserem Leben tut. Entweder tot oder lebendig. Ich kann keinem bei euch ins Herz gucken, das ist ganz gut so. Aber Gott kann in unser Herz sehen und ihr selbst wisst, auf welcher Seite ihr steht. Denn wir beschäftigen uns ja diese Tage bei den Jugendbibeltagen mit dem Thema, wer bin ich? Und wenn wir jetzt diesen Abschnitt nehmen aus Epheser 2, die ersten 10 Verse, dann müssen wir sagen, und hier werden uns beide Möglichkeiten aufgezeigt, ich bin entweder geistlich tot oder ich bin geistlich lebendig. Und ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wenn wir merken, es gibt Dinge in unserem Leben, die unser Herz aus dem Rhythmus gebracht haben, unser geistliches Herz, dass wir da wieder in Takt kommen. Und dass wenn wir wissen, wir haben gar kein Leben aus Gott, dass wir die Möglichkeit wahrnehmen und anfangen zu verstehen. Und vielleicht ist es mir jetzt nicht so gelungen, die Liebe Gottes zu zeigen, die Gnade, die Barmherzigkeit von Gott für einen jeden Menschen. Das kommt in diesem Textabschnitt sehr, sehr schön zum Ausdruck. Denn Gott möchte uns mit Christus lebendig machen. Amen.